ARD.
Naja, also ich bin schon jemand, der eine Deadline braucht, sonst mache ich eher nichts. Und was ich aber auch mache, ist mich mit Bekannten verabreden, die auch Schreibprojekte haben, weil ich finde das am Schreiben schon auch sehr störend, dass man so für sich ist die ganze Zeit. Und wenn man dann halt nicht jetzt gerade eine Liebesbeziehung hat oder eine WG hat, dann kann es passieren, dass man 4 Tage niemanden sieht und das liegt mir nicht. Und hier habe ich dann irgendwie so meine kleine Schreibklicke, wo man sich hin und wieder verabredet, um sich jetzt zu treffen. Dann kann man auch mal Pausen miteinander machen und rauchen und dem anderen sagen, er soll das Handy wegnehmen, das eigene, damit man fokussierter schreibt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Von heute aus gesehen erscheint einem das ja ein bisschen lustig, aber vor ein paar Jahren, da konnte man mit Facebook-Posts noch berühmt werden. Stefanie Sargnagel ist mit Facebook-Texten zum Star geworden, könnte man sagen. Sie hat aus ihren Facebook-Posts ein Buch gemacht, Statusmeldungen. Sie ist ein Medienphänomen seitdem und auch eine feministische Ikone, Markenzeichen, rote Baskenmütze. Auf der Bühne ist sie witzig und rotzig. Und Stefan hat sie getroffen für Orte und Worte. Wo denn?
Ja, ich habe sie gleich zweimal getroffen im Burgenland auf einer Lesung. Ich wollte sie einfach mal live erleben und das war, wie erwartet, launig. Viele Lacher. Sie hat da auch sehr offensiv über ihre Biografie gesprochen, den gar nicht so geraden Lebensweg, also Abi, Studium abgebrochen. Sie hat ja auch im Callcenter gejobbt. Da hat sie uns ja alle mit reingenommen in dieses Leben. Aber sie hat eben auch ganz viel Leben in sich und wir haben uns dann entschieden, in Ruhe und länger in ihr Biotop in Wien umzuziehen, gleichsam ihr Wohnzimmer. Und das ist das Café Weidinger am Gürtel. Das ist so ein ähnliches Wiener Original wie die Sargnagel, die ja eigentlich Sprengnagel heißt. Auch kein schöner Nachname, aber sie hat eben Sargnagel als Künstlernamen gewählt. Fast 100 Jahre alt ist dieses Café und die alte Frau Weidinger, die steht da noch in Puschen, selber am Tresen. Ein Café ohne Shishi, ohne WLAN, dafür mit Billard und Kegelbahn im Keller. Und da hält Stefanie Sargnagel Hof. Da schreibt sie und da trifft sie sich mit ihren Leuten.
Und Anlass war ja ihr neues Buch, ne? Iowa heißt das. Und das hat ja ein ganz schönes Cover. Sie ist ja auch Cartoonistin. Sie zeichnet also auch Stefanie Sargnagel. Und auf diesem Cover ist eine Frau zu sehen auf so eine Art Fernsehliegesessel mit einer Fernbedienung in der Hand. Um was geht's denn da in Iowa?
Ja, da geht's um vieles. Also dieser Fernsehsessel, war sozusagen ihr Biotop in Grinnell, einem kleinen Kaff in Iowa, also auf dem Plattenland. Da war sie eingeladen, einen Kreativschreibenkurs abzuhalten an einem College. Also ein Arbeitsaufenthalt und in dieser Wohnung, in diesem Haus, da wohnte sie in einer Art Frauen-WG, nämlich mit Christiane Rösinger. Kennst du die?
Ah, ja, kenne ich. Bin auch ein bisschen Fan.
Ein bisschen nur?
Sängerin, Musikerin.
Ja, genau. Lassie Singer, sage ich nur. Ich kenne die noch aus den 90er Jahren. Ich bin so ein alter Sack. Ich habe die noch live gesehen. Lustige feministische Frauenband aus Berlin, Pärchenlüge, einer ihrer Hits, ne? Ihr denkt, ihr seid im Märchen und seid nur blöde Pärchen und so. Ja, sehr lustig, großes Kino und eben Sargnagel und Rösinger, die spielen sich die Bälle zu, die machen ja auch Lesungen zusammen. In diesem Buch, da beschreibt Stefanie Sargnagel diesen Arbeitsaufenthalt, die waren beide zusammen dort. Und Rösinger ist da so eine Art Sidekick auch im Buch, aber sie bleibt Fußnote. Wer wirklich glänzt, das ist die Sargnagel. Wirklich großartig, das sind ihre Beschreibungen dieses ländlichen Stücks Amerika, gebrochen durch feine Ironie und sehr derben Humor. Die Sargnagel, die ist eben nicht nur die Krawallschachtel, sie kann richtig gut beobachten, richtig gut schreiben und das tut sie über dieses Real America, also das wahre Amerika, das uns allen irgendwie bekannt und gleich gleichzeitig so fremd vorkommt, dass wir aus Serien zu kennen glauben. Und sie nimmt uns da mit in den Backstage-Bereich und das ist richtig gut.
Und Stefan, du nimmst uns jetzt mit Backstage zu Stefanie Sargnagel. Und vielleicht lernen wir ja auch Stefanie Sprengnagel kennen, die sich dahinter verbirgt, hinter diesem Künstlernamen. Und zwar geht's jetzt ins Café Weidinger am Wiener Gürtel.
Thank you.
Ja, erzähl mal, du kommst jetzt gerade von einer Lesung in Graz, ne?
Genau, ich habe in Literatur aus Graz einer meiner ersten Lesungen aus dem Buch Iowa gehalten. Ich habe eigentlich Lesungen mit Christiane Rösinger gemeinsam einige, aber manche mache ich auch alleine. Ja.
Christiane Rösinger, da sind wir schon mitten im Thema. Sie spielt ja auch eine Rolle im Buch. Ich kann mich mal outen. Ich bin so alt, dass ich die Lassie Singers noch live gesehen habe. Und ich fand sie auch gut damals im SO 36. Welche Rolle spielt denn Christiane Rösinger?
Also im Buch spielt sie eine wichtige Rolle. Sie war meine Reisebegleitung bei einem Aufenthalt in Iowa. Und es geht in dem Buch ja gar nicht so viel um die USA oder Iowa selbst, als um das auf der Couch herumliegen mit Christiane Rösinger und das Diskutieren mit ihr. Genau. Und Christiane Rösinger hat immer sehr strenge Ansichten und ist sehr kritisch und deswegen ergeben sich da immer ganz lustige, reibende Diskussionen zwischen uns.
Also mich hat es an eine Late-Night-Show erinnert, so mit Sidekick. Ist das Ihre Rolle im Buch?
Ja, könnte man schon so sagen, ja. Also ich meine, ich kenne jetzt diese klassische Rolle des Sidekicks. Ich schaue nicht so viele Late-Night-Shows nicht, aber sie bezeichnet sich selbst als Sidekick jetzt auch bei unseren Lesungen. Was macht der Sidekick immer so? Ich weiß nicht,
ja. Naja, der grätscht immer von der Seite rein und dann gibt es irgendeine Anmerkung, wie so eine Fußnote, so eine lebende Fußnote.
Ja, das kann man so sagen, genau, genau. Und sie stellt halt auch alle meine Ansichten ständig in Frage, wo wir beide eher feministisch sind, eher links, ein ähnliches Bohem-Dasein pflegen, beide jetzt nie so die super ehrgeizigsten, effizienzorientiertesten Menschen waren. Aber trotzdem gibt es immer wieder viel Widerspruch bei allem, was ich so denke und sage. Und genau.
Aber ihr seid ja Frauen eigentlich schon von zwei Generationen, ne, kann man sagen.
Ja, schon. Also Christianes Tochter ist so alt wie ich ungefähr. Das Generationsthema ist immer wieder mal auch in den Dialogen präsent. Genau. Auch wenn ich sagen würde, dass ich mit Christiane selten das Gefühl habe, es ist jetzt wirklich so eine viel ältere Person, die so ganz anders ist wie ich. Also da überwiegen schon eher die Ähnlichkeiten. Und Christiane ist auch jemand, der eigentlich viel mit jüngeren Menschen auch abhängt. Also, ja.
Also du hast noch nie die Verlegenheit gehabt, dass dir Mutti rausgerutscht ist?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Oft hat man das Gefühl, auch man hat es mit eben so einem sturen Kind zu tun, dass man auch manchmal ein bisschen beruhigen muss oder so, ja.
Was, du beschreibst ja einen Trip nach Iowa, wie ihr beide und dann du alleine in Iowa Kurse gebt, in Grinnell, mitten in, vielleicht kannst du Grinnell mal beschreiben, wie hast du das erlebt, also als du da hingekommen bist, wie wirkte das auf dich?
Ja, also das Witzige oder das Interessante an den USA ist halt, dass einem ja alles so vertraut ist. Also selbst wenn man in einem völlig unbekannten Ort mitten in der Pampa kommt, im mittleren Westen, wo man eigentlich als Tourist gar nicht so hinkommt, kennt man einfach jedes Detail. Die kleinsten Dinge sind einem vertraut, die Geräusche sind einem vertraut.
Weil man es aus den Serien kennt.
Ja, genau, weil man natürlich mit amerikanischen Serien aufgewachsen ist und amerikanischen Filmen. Insofern hat es genauso ausgesehen, wie ich sie eben aus eher so ein bisschen trostloseren, vielleicht so Indie-Filmen kenne. Das ist halt so eine Kleinstadt, die hat ungefähr 8000 Einwohner und ich glaube aber 10 Kirchen oder so. Und ja, man lebt halt so sein amerikanisches Dorfleben, Kleinstadtleben, aber mittendrin gibt es halt einen College Campus eines Liberal Arts Colleges, ein international angesehenes kleines College mit sehr hohen Studiengebühren und sehr hohem Budget, wo plötzlich Menschen aus der ganzen Welt sind, also aus China, aus Korea, aus Indien, aus den USA auch. Und es ist ein sehr elitärer Raum, wo auch ganz viele, eigentlich auch so Intellektuelle hinkommen, eben sehr viel Budgets für Einladungen. Es ist sehr liberal, auch offen, was so Themen betrifft wie Queerness. Und rundherum ist aber eigentlich eher nichts. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass diese Studentinnen jetzt groß Iowa erforschen. Also die bleiben da schon, glaube ich, eher, habe ich den Eindruck gehabt, am Campus und leben da ihre 4 Jahre in dieser Glasglocke des intellektuellen Campuslebens.
Ja. Kann man ja auch politisch sehen. Ist das so eine Art Insel in diesem Swing State? Trump hat ja jetzt gerade bei den Vorwahlen in Iowa auch diesen Staat quasi für sich gewonnen. Ist das so eine liberale Insel inmitten einem Meer von Redneck?
Die Menschen sind eigentlich ganz gut ausgebildet. Also meistens so in Studien, die was mit Agrarwissenschaften zu tun haben, aber es ist eigentlich für die USA, für so eine Kleinstadt schon, also für so einen Bundesstaat eigentlich ein hohes Bildungsniveau, es ist auch nicht so arm, es ist halt sehr landwirtschaftlich geprägt und es ist schon eben ein Swing State, also es ist nicht eine eindeutige republikanische Mehrheit, also es ist immer wieder mal liberal, immer wieder mal republikanisch. Und dass aber Colleges so mitten im Nirgendwo sind, das ist ja eigentlich auch recht typisch für Amerika. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Also es gibt auch in der Nachbarstadt gibt's ein großes öffentliches College, die Iowa State University. Es ist nicht ganz so extrem, wie man sich vielleicht vorstellt. Es ist jetzt nicht, dass rundherum nur Trump-Wähler sind. Aber es spielt natürlich schon eine Rolle. Also es ist schon eher eine kleine Welt, in der die Leute rundherum leben, würde ich sagen. Und eine sehr familienorientierte und wertkonservativ orientierte Welt.
Als Trump das erste Mal gewählt worden ist, gab es ja so eine Diskussion, ihr Journalisten, ihr wart ja überhaupt nicht da, wo die Trump-Wähler waren. Mhm. Es gab so ein bisschen als Selbstbezichtigung und schwappte dann auch nach Europa rüber, diese Debatte. Würdest du sagen, das ist eigentlich so eine Gegend, die sozusagen the real America widerspiegelt?
Also ich bin jetzt keine Amerika-Expertin und ich war jetzt auch nicht so richtig als Forscherin dort, deswegen traue ich mich da jetzt gar nicht so große Analysen zu machen, aber es wird schon von den Leuten als Real America, also der mittlere Westen wird da schon als das echte Amerika gesehen, das echte ländliche Amerika. Und man unterschätzt es halt manchmal auch, eben Amerika ist ja wahnsinnig großflächig, auch gar nicht so dicht besiedelt und einfach ganz stark ländlich und es gibt einfach extrem viele Glaubensgemeinschaften auch. Also Religion spielt eine große Rolle. Also allein in Iowa gab es unterschiedliche Glaubensgruppen. Also es gab eine Amish-Kolonie in der Nähe, dann gab es so eine Hutterer-Gemeinschaft, also die von den Hutterern abstammt ein bisschen. Also man unterschätzt den Stellenwert von Religion vielleicht, wenn man in eher diese typischen Orte wie Kalifornien oder New York oder so fährt.
Was ich sehr mochte an dem Buch war, wie du beschreibst.
Mhm. Hallo, ich hätte gerne ein kleines Soda Zitron, bitte. Okay.
Wie du beschreibst sehr präzise. Mhm. Und nicht wertend, wie ich finde. Mhm. Und ich habe mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, gefragt, warum? Also ja. Es blieb bei mir so eine Frage rüber. Es ist total absurd, manches, was du beschreibst. Warum ticken die so? Kannst ja. du die, hast du eine Antwort auf die Frage?
Warum ticken die so? Also wen meinst du jetzt konkret?
Nee, zum Beispiel diese schrägen Ausstellungen und diese Wettbewerbe, ja. Diese völlig abgefahrenen Sachen und alles ist wahnsinnig groß, mhm. Und gleichzeitig sind die Leute wahnsinnig freundlich und aus allem wird immer gleich ein Wettbewerb gemacht, so Kuchenbackwettbewerb und so. Warum ticken die so?
Das kann ich jetzt auch nicht so leicht beantworten, da fühle ich mich jetzt auch nicht so als Expertin, aber manchmal denke ich mir, dieser Optimismus oder dieses Grundvertrauen hat schon noch vielleicht was damit zu tun, dass es halt kein altes Land ist, dass man mal ein bisschen offener sein muss, dass man halt nicht so diese verschwörerische, geschichtsträchtige Gemeinschaft vielleicht hat. Ich meine, natürlich spielt Rassismus auch eine Rolle, aber das habe jetzt ich persönlich nicht erlebt. Aber
Dankeschön.
Danke. Dass natürlich viele, der eben aus Europa stammenden AmerikanerInnen ja auch einen weiten Weg hinter sich haben und vielleicht muss man dann auch so eine Grundnaivität und so einen Grundoptimismus überhaupt mal haben, dass man da irgendeinem Prediger ans andere Ende der Welt folgt, wie es ja manchmal auch war. Ja, und man muss sich halt seine kleinen Events schaffen, wenn es halt rundherum nicht so viel gibt. Also es gibt ja auch so viele dieser Roadside-Attractions, irgendwelche absurden Sehenswürdigkeiten, die so am Straßenrand stehen, wie der größte Popcornball der Welt. Man muss da halt irgendwie sich auch was ausdenken, wenn es halt sonst nicht so viel gibt, kulturell, ja.
Was würdest du sagen, was war das Außergewöhnlichste, was du dort erlebt und gesehen hast?
Also ich glaube, ich habe gar nicht so viele außergewöhnliche und schräge Sachen erlebt. Also es war eher alles eigentlich so, wie man sich es erwartet hat. Also ich glaube, es war tatsächlich für mich außergewöhnlich, dass ich so wenig überrascht wurde, dass so viele Klischees, die man eigentlich für Fiktion hält, das Alltagsleben tatsächlich genauso widerspiegeln. Ich war dann eher überrascht von Kalifornien, weil man weiß natürlich, dass es da ein Obdachlosenproblem gibt. Allerdings war ich überrascht, weil ich schon so viele Freundinnen und Freunde hatte, die schon mal in Los Angeles waren und das wird immer so erzählt, so als glamouröser Trip. Und es klingt immer so bedeutend oder gewichtig und ich habe das einfach als Riesenslum empfunden und fand es echt überraschend, dass mir das noch niemand gesagt hat. Also, dass niemand mir erzählt hat, ja, egal wo du hingehst, sind einfach Zeltstädte und es ist epidemisch und es ist eigentlich, wenn du dich einstellst, wenn bei anderen Ländern stellt man sich vielleicht auf eine so eine bittere Armut ein, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in Kalifornien so überwältigt werde von Leuten, die so auf der Straße leben. Also, die auch so wirken, als würden sie gar nicht betreut werden von niemandem. So, ja. Also auch viele alte Leute und Menschen mit Behinderung. Und
wie wirkt dann umgekehrt von dort und nachdem du das erlebt hast, die Perspektive auf Europa und speziell Wien?
Ja, ich meine, man kann ja immer auch was kritisieren, auch an der österreichischen Politik oder am Abbau vom Sozialstaat, aber ich hatte schon das Gefühl, oh mein Gott, hier ist man schon sehr sicher, was das soziale Netz betrifft. Und ich habe ja in einer Gegend gewohnt damals noch, wo sehr viele Junkies sind, wo halt eben große Gruppen rumstehen. Und ich weiß noch, wie ich aus Kalifornien zurückkam, kamen mir die alle wahnsinnig vital und gesund vor und gepflegt. Und ich dachte mir, oh Gott, denen geht es ja voll gut. Die haben Zähne, die haben Schuhe, die haben saubere Kleidung. Man merkt, die sind wahrscheinlich gar nicht obdachlos, die haben schon irgendwo eine Wohnung. Die können da in irgendeine Tagesbetreuungsstätte gehen. Also mir ging richtig das Herz auf, dass es irgendwie so Konsens ist, dass man sich auch um Leute kümmert, die vielleicht nie wieder arbeitsfähig sein werden. Weil in den USA trifft man manchmal sogar eher liberalere Leute, die sagen, ja eh, aber was willst du halt machen mit diesen Leuten, selbst wenn du da Geld reinsteckst, die werden ja nie arbeiten gehen. Dass man sich denkt, ja na und, es muss ja nicht jemand arbeitsfähig sein, dass man ihn trotzdem nicht auf der Straße verrecken lässt. Und dass das halt so eine, zumindest so ein Grundübereinstimmung ist, die, glaube ich, nicht so leicht abbaubar ist, das ist schon nicht selbstverständlich irgendwie. Also irgendwie ist ein Sozialstaat ja auch etwas, was Leute, wo es eine gewisse Gewohnheit und ein gewisses Anspruchsdenken braucht, damit Leute sich dafür einsetzen. Wenn in den USA redest du zum Beispiel mit Leuten, die halt immer meinen, ja okay, sie sind halt schlecht krankenversichert, ja okay, dem einen wurde der Fuß abgenommen und er musste $30,000 dafür zahlen, aber das ist ihm immer noch lieber, als im Kommunismus zu leben wie wir und so. Also auch irgendwie sogar kein Anspruchsdenken, dass man eigentlich da ein Recht drauf haben sollte, auf eine Grundversorgung. Ja.
Das fand ich eine besonders schräge Stelle. Also yeah. Freiheit statt Sozialismus und Freiheit heißt dann eben $35,000 abzudrücken für eine Krankenversicherung oder für eine Operation statt einfach eine Krankenversicherung. Das geht mir nicht so richtig in den Kopf, so ein Mindset.
Ja, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich, wenn du es nicht anders kennst, dann denkst du halt, man muss halt was dafür tun. Man kann nicht alles verschenken und irgendwie, also einfach kein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich auch das Recht darauf hätte. Das braucht schon noch eine irgendwie vielleicht Tradition auch irgendwie, damit die Leute das für sich einfordern halt auch. Ja. Ich kann auch nicht sagen, dass das repräsentativ ist, das waren anekdotische Erlebnisse, aber es ist mir doch oft begegnet, dass immer war, naja, wenigstens haben wir die Freiheit. So, ja.
Naja, du hast ja dann noch einen Trip gemacht im Greyhound-Bus, was ja jetzt, sagen wir mal, wenn man es in erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse einteilt, wahrscheinlich eher dann so der Flixbus der armen Leute ist, ne?
Ja, also ich meine, ohne Auto bist du ja komplett aufgeschmissen in dieser speziellen Gegend und dadurch sind die Greyhound-Busse halt, bis auf ein paar Leute wie wir, die man vielleicht auch mal da trifft, da weißt du halt, die mit Greyhound fahren, die haben wirklich gar keinen Geld. Oder ich meine, es kann auch Umstände geben, dass man kein Auto hat, aber man merkt schon, da sind die Leute richtig, richtig arm. Also wenn du halt kein Auto hast, dann gehörst du halt wirklich zu den Allerärmsten und dementsprechend interessant war das auch im Bus. Also da beschreibe ich eher eine Szene, wie wir nach Chicago fahren und der Busfahrer bittet uns die ganze Zeit, dass wir bei der Raststation ja nichts stehlen sollen, weil er will keinen Ärger und er will nicht schon wieder einen Polizeieinsatz und bitte, bitte steht nichts bei der Tankstelle und so, ja.
Man merkt, du hast eine soziale Ader. Hast du eine Erklärung dafür? Warum reizen dich in Anführungsstrichen Underdogs?
Also ich glaube prinzipiell reizen mich viele Arten von Menschen. Also interessieren mich halt Leute irgendwie oder ihre Geschichte oder was sie so denken, wie sie so ticken, warum sie so sind, wie sie sind und so weiter. Man hat halt einen leichteren Zugang, muss man sagen. In eine Kneipe gehen und sich da die Lebensgeschichten anhören, ist leichter als jetzt in dem, weiß nicht, Saint-Tropez-Millionärsclub zu kommen und erzählen, da sind die Leute natürlich auch reservierter. Genau, also auch dort würde es mich interessieren, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, eine Außenseiterposition ist halt auch immer irgendwie interessant, wobei ich sagen würde, eigentlich würde mich von jedem auch mal die Story interessieren. Vielleicht sind das die Leute, die einem schneller mal die Story auch erzählen. Ja, und dass man sich füreinander ein bisschen verantwortlich fühlt, das gehört für mich schon zu so einer Grundhaltung. Ja.
Also ich finde, was auch durchkommt mit jeder Pore, ist Neugierde. Neugierde auf Menschen, habe ich so rausgelesen und so begegnen dir ja dann auch die Leute, oder?
Ja, manchmal wäre ich schon lieber, also fände ich schon cool, wenn, ich bin nicht so der Typ, der gleich so zugeht auf Leute, das wäre schon interessant, das beneide ich Leute manchmal drum, wenn man so richtig Leuten gleich einfach so Fragen stellt und sich gar nichts scheißt. Ich bin da schon eher beobachtend und zurückhaltend. Genau, also manchmal muss man halt auch Alkohol zur Hilfe nehmen, damit man ins Gespräch kommt. Aber prinzipiell finde ich schon jede Person auf irgendeine Art interessant. Ich muss nicht mit jeder Person befreundet sein, aber jeder hat so seine Geschichte und das ist eigentlich, glaube ich, nie langweilig, sich mit irgendwem zu beschäftigen. So.
Ich bin ja schon eine ganze Weile hier, sitze hier schon mal beim ersten Bier und ich fand das ganz interessant. Der Ort Café Weiding heißt hier am Rand von der Stadthalle und vom Lugner Einkaufstempel. Also Lugner kennt man auch in Deutschland, das ist der Architekt, Bauunternehmer, kann man sagen, Baulöwe. Ja. Baulöwe, Mörtel, sein Spitzname. Viele kennen ihn auch vom Opernball, weil er immer irgendwelche Promis einlädt und durch, sagen wir mal, bizarre Fernsehauftritte und die Spitznamen seiner Gespielinnen. Und wir sitzen jetzt hier im Café Weidinger und ich habe gelesen, dass er hier auch öfter mal hier vorbeischaut und mal einen Kaffee trinkt oder so.
Also ich bin wirklich oft da und ich habe Richard Lugner noch nie hier gesehen. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Man sieht ihn in der Lugner City tatsächlich oft. Also gegenüber ist gleich das Einkaufszentrum, die Lugner City. Und wenn man da mal so herumgeht, das kommt durchaus oft vor, dass man ihn da mal rumspazieren sieht. Er macht ja auch wirklich für jedes Restaurant oder jede Imbissbude sehr ein bisschen ein trashiges Einkaufszentrum, macht er persönlich Werbung und filmt sich, wie er dort was isst und so. Ja. Aber in Weidinger hätte ich ihn noch nie gesehen.
Ja. Ja, das Café Weidinger ist hier direkt am Gürtel. Draußen hört man so ein bisschen das Tosen noch vom Verkehr. Und hier drin ist so ganz angenehm ruhig. Es gibt keine Hintergrundmusik. Es sind so Abteile in fröhlichem, sage ich mal, gehen wir Tauben vergiften, blau-grau gehalten. Und es gibt natürlich Zeitungen und alles so ein bisschen altmodisch mit Holzvertäfelung an der Wand. Ich habe vorhin aus der Küche, ich glaube, die Besitzerin gesehen, alte Dame.
Ja, das ist die alte Frau Weidinger, genau. Der gehört das und dann arbeitet noch ihr Sohn, der Nikolaus da, der Herr Weidinger. Genau, und dann halt die Kellner. Und
was bedeutet dir der Ort?
Ja, also ich bin hier wahnsinnig oft und ich liebe es. Und auch wenn ich manchmal in Berlin bin oder so längere Zeit, das ist mir wirklich das Einzige, was mir fehlt, ist wirklich so ein schönes altes Kaffeehaus. Ich meine, das gehört eher, das ist zwar eben so aus der Zeit gefallen und sehr alt, aber es ist schon ein bisschen abgeranzt. Ich muss sagen, mir fällt das gar nicht so auf. Ich fühle mich in so ein bisschen abgeranzten Orten meistens ganz wohl, aber für so die Wiener Kaffeehäuser, es ist eher eben am Gürtel eben, also nicht in der Innenstadt. Genau, und ich komme ja oft zum Arbeiten her auch, also weil es eben wahnsinnig ruhig ist, eben wie du beschrieben hast, diese Abteilungen, selbst wenn da jetzt jemand sitzt, wie da vorne, den man kennt, man würde jetzt nicht gleich hingehen und plaudern, man würde vielleicht so von Weitem winken. Und man kann hier halt wirklich 8 Stunden sitzen und es ist völlig normal. Also das ist nicht irgendwie, ja, man ist irgendwie sehr bei sich und trotzdem geschieht irgendwie rundherum ein bisschen was. Und man kann sich sehr gut konzentrieren. Und das Publikum ist sehr heterogen. Das mag ich auch sehr gerne an Orten, dass ja, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Milieus, ja.
Wo du es schon ansprichst, das heißt, du kommst hierhin zum Arbeiten. Kannst du gut in der Öffentlichkeit arbeiten? Manche brauchen ja auch so ein fixes Korsett, Zeitkorsett oder.
Naja, also für mich geht es auch darum, ein bisschen kein Internet zu haben. Das ist halt hier der Fall. Es gibt ja auch kein WLAN. Und man ist ja auch, also wenn man gerade so vormittags ist, ist es ja auch noch leerer. Und es hat dann so eine gewisse Ruhe. Also selbst wenn viele Leute da sind, die Akustik ist nicht so störend. Genau, insofern findet man hier gut Ruhe und es sind auch viele Leute, wenn man so am Vormittag hergeht, die irgendwas lesen oder irgendwas schreiben oder halt in die Zeitung schauen. Und trotzdem ist es aber dann so ein Abend, wird es dann schon ein bisschen zu so einem Beisel, wo die Leute auch sich auf ein Bier treffen. Und das finde ich auch ganz angenehm, dass wenn man dann vielleicht fertig ist mit der Arbeit, dann trinkt man halt ein Bier da mit Leuten. Ja.
Und hast du so eine Routine beim Schreiben oder machst du es halt, wie es kommt?
Naja, also ich bin schon jemand, der eine Deadline braucht, sonst mache ich eher nichts. Die Routine, wenn ich eben, wie bei diesem Buch, da war die Routine schon jeden Tag so zwischen 10 und 11 hierher kommen und 6 Stunden sitzen und dann froh sein, wenn man halt mal eine Seite zusammengebracht hat. Und was ich aber auch mache, ist mich mit Bekannten verabreden, die auch Schreibprojekte haben, weil ich finde das am Schreiben schon auch sehr störend, dass man so für sich ist die ganze Zeit. Und wenn man dann halt nicht jetzt gerade eine Liebesbeziehung hat oder eine WG hat, dann kann es passieren, dass man 4 Tage niemanden sieht und das liegt mir nicht. Und hier habe ich dann irgendwie so meine kleine Schreibklicke, wo man sich hin und wieder verabredet, um sich jetzt zu treffen. Dann kann man auch mal Pausen miteinander machen und rauchen und dem anderen sagen, er soll das Handy wegnehmen, das eigene, damit man fokussierter schreibt. Genau, ja.
Okay, das heißt, für dich ist es schon auch wichtig, sozusagen den Kontakt zur Außenwelt, zu anderen zu haben, um nicht so im eigenen Saft zu schmoren?
Ja, also ich weiß nicht, anderen Leuten liegt das vielleicht, mal so eine Woche isoliert sein, aber ich werde da schon depressiv einfach, wenn ich mit niemandem Kontakt habe. Also ich habe ja Autorenkolleginnen, ich schreibe auch sehr autobiografisch und beschreibe eher meine Erlebnisse und muss ja auch was erleben und will ja auch was erleben. Und es gibt ja eben Autoren, die bauen sich eine ganz eigene Welt auf und das ist dann mehr so wie so eine Art Weltflucht, in der sie sind, mit Figuren, die lebendig werden, und das ist bei mir gar nicht so der Fall. Also ich bin gern unter Leuten und höre mir ihre Geschichten an und so. Ja, das ist eine andere Art zu arbeiten, glaube ich.
Wo wir schon beim Lesen sind, wir empfehlen uns ja immer auch ein bisschen Bücher. Mhm. Was würdest du mir empfehlen?
Was würde ich empfehlen? Ja, ich meine, es gibt so eine Autorin, das ist eigentlich mehr eine Freundin, das ist wie Freundelwirtschaft, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil ich bin auch Fan. Und das ist Pune Ansari und die ist auch in Wien, aber die ist sehr versteckt, die zeigt sich nicht so viel, gibt auch keine Interviews, auch immer weniger Lesungen. Und die schreibt halt so total, es ist wie so ein bisschen beschädigte Sprache und aus dem Internet, aber sie hat so einen ganz eigenen Sound und so eine ganz eigene Wahrnehmung und es ist auch sehr chaotisch und anarchisch irgendwie. Die hat so ein paar Bücher rausgebracht beim Mikrotext Verlag, hat aber eigentlich auch immer im Internet geschrieben und deren Lesungen mag ich auch sehr gern. Wenn sie so Sachen beschreibt, ist es so wie, als würde man durch ein kaputtes Kaleidoskop die Sachen alle anschauen. Also auch sehr depressiv, aber irgendwie auch sehr komisch und sehr grotesk oft. Die gefällt mir ganz gut zum Beispiel, ja. Bisschen so underground, kann man sagen.
Danke. Ich habe mir auch was überlegt und zwar, ich habe vor Jahren schon, da hatte ich die Grippe und lag irgendwie flach und dann habe ich ein Buch in die Finger gekriegt von einem Indianer, William Least Heat Moon nennt er sich, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Blue Highways, ich weiß nicht, das sind so diese kleinen Highways, also basically geht es darum, Ehe kaputt, alles im Arsch, und er steigt in seinen Transporter, nimmt den Campingkocher mit und hat noch ein paar Dosen Lungenhaschee dabei und dann fährt er ja, ganz schlimm. Dann fährt er halt so Roadmovie-mäßig durch die Staaten so einmal rum. Und zwar eben über diese kleinen Straßen, diese Blue Highways. Und hat dann auch Begegnungen. Und natürlich ist es auch eine Selbstreflexion. Also er fährt dann so durch Orte, die heißen dann Hope. Und also ist so eine Art kathartische Reise. Und es ist so eine Mischung aus Reportage, also es sind auch Fotos drin, und schreibt über die Begegnung mit den Leuten, die er so hat. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, das ist so, so mittendrin. Okay. Und das mochte ich. Und da dachte ich, weil es deiner Schreibe ähnelt, könnte dir das vielleicht auch gefallen.
Ah ja, na, dann schaue ich mir das mal an. Blue Highways.
Magst du mal ein bisschen was vorlesen aus deinem? So eine kleine Stelle, so ein Minütchen, halbe Minute oder so?
Ja, ja, ich muss mir überlegen, was denn machen wir. Ich lese einfach mal das so. Das ist jetzt keine besonders komische Stelle, aber. Der graue Himmel hängt seit Tagen tief über Grinnell und die mit toten Tieren übersäten Straßen strahlen noch intensiver als sonst die Anmutung aus, sie würden nirgends hinführen. Wenn wir einfach eine Straße irgendwo hinnehmen würden, wären wir am Ende wahrscheinlich wieder in Grinnell. Man kann sich schon vorstellen, wie man zwischen Beton und Wolken langsam zerquetscht wird. Allerdings wirken die Menschen hier ganz zufrieden. Sie sind wahrscheinlich ausgelastet mit ihren Beziehungen und ein bisschen Programm gibt es dann doch immer. Ich entdecke eine neue Veranstaltungsankündigung an der Scheibe, durch die man auf den Parkplatz blickt. Ein älteres Pärchen tritt als Double von Dolly Parton und Kenny auf. Leider war das schon gestern. Christiane fährt gedankenverloren mit der Gabel über den Tisch. Sie fängt an zu singen. Grinnell, Grinnell, boring as hell. Das macht sie wieder fröhlicher. Kreativität ist eine Überlebensstrategie. Christiane kann aus jeder Situation heraus spontan ein Lied dichten. Das ist eines ihrer Talente. Als wir auf die Straße gehen, geht sie mehr aus sich raus. Grinnell, Grinnell, boring as hell. Juwel der Prärie, so fad war mir noch nie. Nun tanzt sie sogar.
Da nehme ich was mit, danke. Ja. Kreativität als Überlebensstrategie. Kannst du damit was anfangen?
Naja, also ich merke bei mir zum Beispiel, ich mochte meinen Output am allerliebsten, wenn ich in der Schule saß oder wie ich in meinem Callcenter-Job war. Wenn einem so richtig langweilig ist und man so richtig leidet, dann kommen meiner Meinung nach die besten Ideen, weil dann irgendwie so, das prägt bei mir das kreative System sehr an, weil es ist ja auch irgendwie so ein Problemlösungssystem im Hirn irgendwie. Und genau, wenn es besonders fad ist und besonders mühsam oder blöd alles, dann habe ich persönlich die besten Einfälle, ja.
Was sollst du da eigentlich machen im Callcenter?
Ich habe einfach Rufnummern beauskunftet. Das war eigentlich ein ganz okayer Job, weil man musste nur Zahlen sagen die ganze Zeit. Und die Leute haben auch einen angerufen. Und man musste nicht jemanden anrufen und belästigen. Und ich hatte auch das Gefühl, die Vorgesetzten wollen eigentlich alle nur ihre Ruhe haben. Also es ging einem niemand auf die Nerven. Und es war wahnsinnig monoton und eintönig und anspruchslos. Aber man konnte im Internet sein die ganze Zeit und da habe ich eben dann am meisten geschrieben die ganze Zeit, ja.
Und was war das Schrägste, was du da beantworten musstest?
Ah, da waren oft schräge Sachen. Also das vermisse ich ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt hauptberuflich Autorin bin, den menschlichen Wahnsinn, den man in so einem Dienstleistungsjob begegnet. Also dass man dann eigentlich wirklich weiß, wie die Leute so drauf sind, die da draußen eigentlich unterwegs sind. Oft wollten Leute einfach sich beschweren bei mir über irgendwas, was sie gerade im Fernsehen sehen, weil sie halt dachten, ich bin, weiß nicht, Gott oder so. Also keine Ahnung. Ja, also sie wollten eigentlich, glaube ich, beim TV-Sender anrufen, aber sie haben halt die nächstbeste Nummer gewählt und sich über einen Politiker beschwert. Ich muss mal kurz nachdenken. Also es gab oft Leute, die wollten halt die Nummer von jemandem, den sie kennen, vom Sehen, aber sie wissen den Namen nicht und nicht, wo die Person wohnt. Und dann glauben sie aber, man müsste halt verstehen, was sie meinen, weil sie ihr eigener Lebensmittelpunkt sind. Also ich meine, aber der ist doch immer da, der ist doch immer in diesem Lokal. Die Nummer von dem brauche ich. Und dann, sie haben dann oft nicht verstanden, dass man halt außerhalb ihres Kosmos existiert und nicht die Person kennt, die sie einmal in der Woche irgendwo treffen. Ja, ja, also gab es immer wieder schräge Anrufe.
Ich habe irgendwo gelesen, du hattest mal eine Anfrage, die Telefonnummer von Jugoslawien, ne?
Genau, zum Beispiel die Nummer von Jugoslawien. Die Nummer von zum Beispiel vom Taxidienst 2801. Also das war auch ein paar Mal so. Oder dann halt habe ich gemeint, ja, das ist 2801 die Nummer. Dann meinen sie, ah ja, und wie ist die Nummer von 3304 oder so. Genau, sowas kam auch mal vor. Ja, oder einer, der halt total wütend war und total cholerisch und so gerade mit irgendwem gestritten hat. Und dann wollte er die Nummer von einem Waffenhandel. Ja, solche Sachen sind auch passiert.
Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Du hast ja eine Rede gehalten während der Pandemie, wo ja hier in Wien ständig irgendwelche Impfgegner und ich weiß nicht was auf die Straße gegangen sind. Und hast ja dann gesagt, du möchtest den Nippies, also Nazis und Hippies, in die Klangschalen scheißen. Wie geht's dir heute mit der Aussicht, dass vielleicht hier mal ein Bundeskanzler Kickl regieren könnte?
Ja, also das ist natürlich eine Katastrophe und eine sehr pessimistische Zukunftsvision jetzt. Ich habe aber das Gefühl, es ist gerade so eine generell krisengeschüttelte Zeit, dass man gar nicht mehr weiß, wofür man sich als erstes engagieren soll oder was man überhaupt machen kann. Auch so eine gewisse Ohnmacht und Erschöpfung.
In Deutschland gehen ja jetzt seit Wochen Leute auf die Straße. In Österreich gab es auch schon diverse Demos in den Großstädten. Also nicht in allen, aber doch in den meisten. Wien, Graz, Linz. Siehst du das? Wie wichtig sind solche Demos?
Ja, also ich glaube, da gibt es ja eh Forschung dazu, wie sich Demonstrationen irgendwie auswirken. Also dass das schon immer auch ein wichtiges Symbol ist, auch irgendwie für Menschen, dass das halt nicht normal ist. Also dass es auch Auswirkungen hat auf eine Öffentlichkeit, zu zeigen, dass es nicht alle damit einverstanden sind, aber also ich finde es natürlich wichtig und ich gehe auch hin, aber ja, es ist halt auch schwer zu sagen, was es für Auswirkungen hat. Also,
wie siehst du dich da als Schriftstellerin? Was kannst du tun?
Also ich sehe mich auch als humoristische Autorin und natürlich sich lustig machen, satirisch darauf reagieren, die Leute verspotten so gut wie es geht und irgendwie die Grenzen ausloten, aber es gibt dann halt auch, finde ich, eher Sachen, die sind eher pragmatisch, irgendwie an antifaschistische Organisationen spenden zum Beispiel. Also als Künstlerin kann man eh nur das machen, was man immer macht. Aber ich finde, wenn es jetzt wirklich so ein politisches Engagement gibt, dann gibt es halt schon eher so konkrete, pragmatische Dinge, die man tun kann, ja.
Naja, eine Möglichkeit ist ja, eine feministische Burschenschaft zu gründen.
Ja, ich bin eben Mitglied der Burschenschaft Hysteria. Genau, und wir sind eigentlich die älteste Burschenschaft und sind eigentlich gegen Männer überhaupt in Regierungen. Das war eigentlich unser Ansatz, das goldene Matriarchat. Aber ist jetzt auch schon wieder eine neue Generation am Werk. Da bin ich eher alter Herr, nennt man das. Genau.
Das goldene Matriarchat, was wäre das für eine Lebensform?
Naja, also nach den Vorstellungen der Hysteria, die ich auch immer unterstützt habe, bedeutet das halt den Rückzug des Mannes in den häuslichen Bereich, auch zum eigenen Schutz. Also es geht ganz viel um Männerschutz. Weil ja Männer eben sehr stark leiden auch unter so einer Gesellschaftsstruktur, wo sie zu starke Verantwortung in öffentlichen Ämtern haben. Also sieht man ja an Statistiken zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stresserkrankungen, Suizidstatistiken, es sind ja eher Männer betroffen. Und das wäre dann eben der Mann eher im häuslichen Bereich und Frauen eben an der Spitze der Entscheidungen.
Und was wäre sozusagen die artgerechte Haltung zu Hause?
Ja, also was man eh kennt, also halt so Zuwendung, Familiensinn, Kreativität ausleben in Dekoration, Kochen, Haushaltsführung, ein schönes und liebevolles Zuhause schaffen und die familiären Bindungen stärken. So.
Also so eins wie du hattest?
Genau, ja.
Weil du von Familiensinn sprichst, du bist ja hier in dem Grätzl aufgewachsen, ne? Im 16., oder?
Im 17., ja, ein Stückchen weiter, aber nicht weit von hier, ja. Also schon immer in Gürtelnähe, ja, genau.
Was ist deine tollste Erinnerung an die Kindheit?
An die Kindheit? Ich bin ja alleinerziehend aufgewachsen bei meiner Mutter und ich war sehr viel in Nachmittagsbetreuungen schon sehr früh und im Kindergarten schon sehr früh. Ich fand das eigentlich immer ganz toll, weil oft haben ja so Kleinfamilien oft das Gefühl, dass es irgendwie was Schlechtes, wenn man Kinder so früh in Fremdbetreuung gibt. Und ich glaube, das hat eigentlich meine Kinder total bereichert. Also ich fand das immer wahnsinnig lustig, in so großen Kindergruppen zu sein. Jetzt speziell Wien, das ist mir jetzt nur eingefallen, weil wir gerade hier sind und weil es so an das Gürtelthema war. Also meine Großfamilie kommt ja vom Bauernhof mütterlicherseits und ich war auch oft am Bauernhof. Und manchmal sind die auch nach Wien gekommen von ihrem 300-Einwohner-Dorf. Und immer wenn sie nach Wien gekommen sind, dann haben wir immer noch so am Abschluss mit ihnen eine Runde um den Gürtel gedreht, weil da gab es so viel, so einen Straßenstrich. Und dann, das war immer so, da waren alle Kinder auch im Auto und gesagt, schau, wir gehen jetzt die schönen Mädchen anschauen. Und dann sind wir halt immer so am Gürtel herumgefahren und alle haben so die, vom Dorf einmal so die Straßenprostituierten, die Sexarbeiterin halt bewundert. Und ich weiß mal, als Kind dachte ich, das wären so Prinzessinnen, weil sie immer gesagt haben, jetzt gehen wir die schönen Mädchen schauen. Irgendwie. Ja, das ist so eine märchenhafte Kindererinnerung irgendwie, die so mit dem Gürtel zusammenpasst.
Irgendjemand hat über dich mal geschrieben, du gehörst in die Traditionslinie der Österreich-Hasser. Siehst du dich da?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich das so in dieser Tradition sehe. Also ich sehe mich schon als jemand, der gern stört und als jemand, der gern auch Satire macht hin und wieder. Jemand, der gern die Finger in Wunden legt und so ein bisschen die Leute segiert und ärgert. Ich weiß nicht, ob das Österreich-Hass in dem Sinn ist, aber eher so ein bisschen ärgern, segieren, sagt man halt in Österreich. Ja. Leute segieren, das macht mir viel Freude. Also wenn Leute sich richtig ärgern und so. Und irgendwie in Österreich kann man halt schon wahnsinnig gleich provozieren. Ich war ja überrascht, als ich bekannter wurde, dass meine Sachen so provozieren. Also ich dachte wirklich, was ich mache, das ist das Normalste überhaupt und das machen doch halt Künstler und war total überrascht, wie so wirklich die Kronenzeitung aus Österreich gegen mich gehetzt haben, also jetzt eh nicht mehr, aber vor Jahren, als wären wir in den 60ern irgendwie. Also mich hat das total überrascht, aber andererseits habe ich dann schon auch eine Freude daran, wenn das passiert, ja.
Naja, also mein Eindruck ist, dass es ein ganz anderes Level von Höflichkeit gibt, also im Sinne von, also zum Beispiel bezogen auf Medien. Ich finde es schräg, wenn Interviews als unbotmäßig qualifiziert werden. Da denke ich immer, okay, das ist doch, naja, das hat so was Monarchisches irgendwie, oder?
Ja, aber wie meinst du das unbotmäßig?
Naja, also zu freche Fragen.
Ah, das ist in Wien passiert, oder wie?
Ja, hier im ORF.
Ach so, aha. Ich weiß gar nicht, also ich finde eigentlich, ich hätte eher vom Klischee her gedacht, dass die Österreicher so ein bisschen untergriffig und unseriös sind und zum Beispiel Politikerstreits irgendwie immer so ein bisschen niveauloser und provinzieller noch als jetzt in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, da ist alles ein bisschen ordentlicher und korrekter und hier sind die Leute eher so ein bisschen hinterfotzig und verschlagen und ein bisschen grauslich, aber widerspricht meinen Klischeevorstellungen eigentlich.
Du bist ja auch durch den Kontakt mit Christiane öfter mal in Berlin. Wenn du mal so vergleichst, Berlin, Wien, Siehst du da Ähnlichkeiten? Wo siehst du Unterschiede?
Naja, Ähnlichkeiten. Ich sehe jetzt gar nicht so viele Ähnlichkeiten. Also vielleicht schon so, dass es so eine Charakterstadt ist, der man so gewisse Zuschreibungen macht. Vielleicht haben das Großstädte generell an sich, aber Berlin ist halt viel jünger, viel lebendiger, viel diverser, viel verrückter. Es ist einfach so eine Künstlermetropole, wo sich Freaks aus der ganzen Welt sammeln. Und Wien ist halt schon so eine langsame Stadt. Auch Gastronomiebetriebe existieren immer, so 50 Jahre hat man das Gefühl. Es ist viel älter, die Hochkultur spielt viel mehr Rolle, es ist viel spießiger. Beide Städte haben so ihren Charme oder ihren Spruch oder ihren Straßenspruch ein bisschen, aber Berlin ist auch irgendwie härter und chaotischer und ein bisschen rougher. Wobei man auch über Wien sagt, es ist unfreundlich, wahnsinnig unfreundlich, aber es ist mehr so, Berlin schreibt man sich eher schnell gleich mal so an, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt zum Beispiel am Fahrradweg ist, so verpiss dich und so. Und in Österreich ist es mehr so ein Nörgeln halt.
Aber so also mehr so ein Magengeschwür-Charakter.
Ja, genau, genau. Das sagt man ja auch. Also ich finde, Wien hat schon, also es wird schon immer so ein bisschen dieses Depressive kultiviert, manchmal ein bisschen zu sehr, so irgendwie, alle sind immer schlecht drauf, alle sind irgendwie grantig. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das hat irgendwas, vielleicht einen geologischen Grund, weil es irgendwie so eine Beckenlage hat. Weil auch wenn ich herfahre manchmal nach einem Urlaub, denke ich mal, man wird automatisch gleich so ein bisschen schwermütig, obwohl es eigentlich so eine lebenswerte Stadt ist und trotzdem jammern alle ein bisschen. Und Christiane sagt ja, sie hätte immer so eine Österreich-Affinität gehabt und hätte sie mit Österreichern immer sehr gut verstanden, weil sie meint bei ihr ist, dass es im badischen Raum ein bisschen ähnlich ist, dass man die auch eher so als ein bisschen faul und nörglerisch und lamoyant irgendwie einordnet und dass sie deshalb sich mit Wienern immer so gut verstünde. Also ich weiß gar nicht, ob es Berlin so viel mit Berlin zu tun hat. Ja.
Okay, danke.
Ja, danke.
In der Öffentlichkeit und auf der Bühne ist Stefanie Sargnagel ja eine, ja, die einen raushaut, die spottet, die wirklich, ja, witzig ist und laut. Wie hast du denn Stefanie Sargnagel erlebt?
Ja, das hat mich überrascht. Sie hat ja auch was Einschüchterndes, ne, wenn man die öffentliche Figur kennt. Und dann erlebt man eine zunächst mal ein bisschen schüchterne Stefanie Sargnagel, so habe ich sie empfunden. Und als sie dann warm geworden ist im Gespräch, da blitzte dann auch das durch, was sie wirklich auszeichnet. Dieses Lakonische, der Wiener Schmäh, dieses abgrundtief Böse, der hintergründige Witz. Also Stefanie Sargnagel, ein Original eben, und ich finde ein ziemlich typisches Wien-Original auch.
Und Iowa, das Buch, für wen ist das was?
Naja, wenn man vom Publikum auf der Lesung ausgeht, wo ich war, dann ist es ein Buch für Frauen. Ich finde, es ist vor allem was für Sargnagel-Fans, aber auch Leute, die Lust auf USA haben. Eben gesehen durch die Sargnagel-Brille, das ist schon besonders. Den Rösinger Sidekick, den hätte ich nicht gebraucht, aber es ist eben eine zusätzliche Dimension. Ich finde, die beiden Frauen, die wirken allein besser als zusammen. Aber man merkt dem Buch vor allem eins an, Sargnagel, die ist neugierig bis in die Haarspitzen, die kommt den Menschen nah und sie hat das Herz auch am richtigen Fleck. Also ich habe es wirklich gern gelesen.
Iowa heißt dieses Buch, ein Ausflug nach Amerika von Stefanie Sargnagel. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag, hat 304 Seiten und kostet 22 €. Und Orte und Worte gibt's wie frische Brötchen jeden Donnerstag früh, frisch online, in der ARD-Audiothek und bei Apple. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Daumen hoch, schreibt uns auch gerne und kommentiert auf den Plattformen und sagt's weiter.
Und wer sich für die USA interessiert, dem empfehle ich Im Auge des Sturms, das Dokudrama des WDR über den Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol. Also sehr hörenswert.
Den Podcast-Tipp und auch die Literaturempfehlungen gibt's wie immer in unseren Shownotes oder auf der Homepage von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Und ich bin Stefan Auschwald. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Auschwald. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.